Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
Verschwörungsmythen oder auch im Volksmund oft Verschwörungstheorien genannt, können tiefe Freundschaften erschüttern und familiäre Kontakte einfrieren. Sie spalten Menschen. Ist man erst einmal in das Rabbit Hole der sozialen Medien geraten, ist es für manche Menschen schwer, aus dem Informationsstrudel der Verschwörungsmythen auszusteigen. Alles scheint auf eine bestimmte Art und Weise Sinn zu machen, wenn man den Erzählungen verfallen ist. In dieser Folge geht es darum, was Verschwörungsmythen eigentlich sind, wie sie entstehen und warum manche Menschen so anfällig für sie sind. Wir sprechen darüber, welche psychologischen Mechanismen und digitale Dynamiken, zum Beispiel durch Telegram-Gruppen oder Algorithmen, ihre Verbreitung begünstigen und wie sich solche Mythen auf Gesellschaft, Politik und vor allem persönliche Beziehungen auswirken. Und da wollen wir ganz konkret werden. Wie geht man am besten auf Angehörige oder Freunde ein, wenn diese nahen Menschen an solche Erzählungen glauben? Wie spricht man darüber? Was sollte man beachten und wo zieht man Grenzen? Und damit hi und herzlich willkommen zum Seven Mind Podcast. Ich bin Linda, Psychologin und Coach, und ich darf hier immer wieder super spannende Themen beleuchten. Und dazu habe ich wunderbare Gäste und Gästinnen bei mir, die ihre Expertise mit uns teilen. Und heute ist das Katharina Nokun. Herzlich willkommen, Katharina.
Hallo, grüß dich.
Du bist Politik- und Wirtschaftswissenschaftlerin und hast schon zahlreiche Bücher geschrieben, unter anderem Die Daten, die ich rief, Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen, oder auch True Facts, was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft. Du hast einen Podcast, der heißt Denkangebot, und nutzt auch Instagram, um Menschen in die Klarheit zurückzuholen. Und als ich mir deine Arbeit so angeguckt habe, habe ich gedacht, ich glaube, bei dir darf man wirklich von Aufklärung sprechen. Das, was du da leistest, ja, um einfach von diesen ganzen Mythen und Erzählungen wieder zurück auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Wie kam das denn, dass du diesen Fokus gewählt hast, dich überhaupt auf Verschwörungsmythen zu fokussieren?
Ja, erst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein und über ein Thema zu sprechen, das mir wirklich wichtig ist. Der Hintergrund, warum ich mich mit dem Thema Verschwörungserzählungen beschäftige, ist tatsächlich ja auch ein bisschen persönlich. Bei mir war es so, ich habe mich in meiner Arbeit viel mit dem Thema Hass im Netz und auch Rechtsextremismus im Netz beschäftigt. Und irgendwann hatte ich dann auch viel zum Thema AfD in meinem Blog geschrieben. Und daraufhin ist eines Tages eine riesengroße Hasswelle über mich eingebrochen. Also ich habe das Wahlprogramm der AfD analysiert. Jan Böhmermann hat das dann weiter verbreitet. Und wenig später hatte ich dann Morddrohungen in meinem E-Mail-Postfach. Und was ich da aber sehr bezeichnend fand bei vielen dieser Nachrichten war, dass ich plötzlich zum Gegenstand einer Verschwörung gemacht wurde. Das heißt, da haben mir Leute geschrieben, ich würde halt ganz viel Geld bekommen von irgendwelchen mächtigen Leuten, dafür, dass ich mich mit der Partei kritisch auseinandersetze, wo ich dann immer dachte, so, okay, gib mir das Bankkonto, ich wüsste gerne, wo dieses Geld liegt, ist es bis jetzt bei mir nicht angekommen. Und teilweise wurde es dann auch krass antisemitisch. Da haben Leute behauptet, ich wäre insgeheim jüdisch und meine Familie und wir sollten ins KZ kommen. Hierzu muss man wissen, meine Familie kommt aus Polen. Wir haben tatsächlich zwei Leute in der Familie, die tatsächlich im KZ waren. Nur einer von beiden hat überlebt. Und das hat mich ziemlich neugierig gemacht, wie es eigentlich dazu kommen kann, dass Menschen sich so stark durch den Glauben an eine Verschwörung radikalisieren, dass sie gar nicht mehr bereit sind, meine Artikel zu lesen. Ja, also ich habe mich da wirklich inhaltlich mit auseinandergesetzt und einfach nur gesagt, schau mal, das steht im Programm. Das ist ja so lang und viele Leute gucken da nicht rein. Deshalb habe ich das gemacht. Und wie der Zufall es so wollte, forschte damals eine sehr gute Freundin, nämlich Pia Lamberti, zum Thema Verschwörungserzählungen. Sie ist Sozialpsychologin und hat auch viele Forschungsarbeiten zum Thema geschrieben. Und ich habe sie damals bei einem Forschungsaufenthalt besucht. Und da ist so die Idee zu einem gemeinsamen Buch entstanden, wo wir so unsere beiden Perspektiven, einmal die der Psychologie, aber auch die der Politikwissenschaft und ja auch die Expertise zu sozialen Netzwerken zusammenbringen, um dieses Thema mal umfassend zu beleuchten. Ja, und wir hätten niemals gedacht, dass unser erstes gemeinsames Buch Fake Facts dann inmitten einer globalen Pandemie erscheint und plötzlich dann zum Bestseller wird.
Du hast eben gesagt, es hat dich neugierig gemacht, als du in diese Hasswelle hineingeraten bist. Mein erster Gedanke war eben, krass, ich hätte einfach mega Angst. Also, das ist so, wie hast du das denn verarbeitet? Du sagst, es waren Morddrohungen in deinem Postfach. Das muss doch wahnsinnig belastend gewesen sein, oder?
Ja, das war es auch. Hierzu muss ich sagen, also ich arbeite ja seit vielen Jahren so im Bereich Politik. Und da hat man sowas schon erlebt. Also ich sag's ungern, dass man sich ein dickes Fell zulegt irgendwann, aber faktisch ist es so. Ich glaube, das erste Mal, als ich eine Morddrohung bekommen habe, war ich so, ich glaube, Mitte 20. Damals war ich in der Partei aktiv. Und am Anfang jagt einem das eine ungeheure Angst an, weil man sich dann auch denkt, wissen die Leute, wo ich wohne? Oft werden dann so Andeutungen gemacht. Aber irgendwann lernt man eben auch damit umzugehen. Ich sage bewusst nicht, dass ich da den super Weg gefunden habe. Also es belastet mich nach wie vor. Aber ich habe einfach für mich beschlossen, mich davon nicht einschüchtern zu lassen, weil genau das ist es ja, was diese Leute wollen, die einem so etwas schreiben. Ja, und einen Teil gebe ich einfach auch zur Polizei.
Okay. Ja, das wäre noch mal ein Thema für eine eigene Folge, glaube ich. Lass uns noch mal zurückkommen zu dem Fokus Verschwörungsmythen und ja, alles, womit du dich da schon beschäftigt hast, die Bücher, die du da geschrieben hast. Wie definiert sich das denn überhaupt und wie unterscheidet sich ein Verschwörungsmythos von einer anderen Falschinformation?
Ja, eine Verschwörungserzählung ist erst einmal eine Annahme darüber, wie die Welt um uns herum strukturiert ist. Und diese Geschichten, und das ist das Interessante, funktionieren alle eigentlich immer nach demselben Muster. Also die werden nach demselben Rezept sozusagen zusammengestellt. Da geht es immer darum, dass als mächtig wahrgenommene Einzelperson oder eine Gruppe von Menschen angeblich wichtige Ereignisse in der Welt beeinflussen, also beispielsweise Katastrophen, Kriege, auch Gesundheitsthemen wie Pandemien können da eine Rolle spielen. Und denen wird dann aber unterstellt, dass sie gezielt bösartig seien, ne? Dass sie gezielt versuchen, den Menschen zu schaden und sich zu diesem Zweck im Geheimen verabreden. Das heißt, das sind so diese unterschiedlichen Elemente, die immer wieder vorkommen. Ne? Also diese starken Feindbilder, dieses im Geheimen, etwas soll unter den Teppich gekehrt werden. Und was interessant ist, ist, dass man bei Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, auch oft beobachten kann, dass sie anfangen, irgendwann Muster zu sehen, wo keine sind. Das ist ein ganz interessanter psychologischer Effekt. Den kann man eben auch in Studien nachweisen, dass Menschen dann auch wirklich anfangen, Verbindungen zu ziehen zwischen nicht zusammenhängenden Dingen. Ja, oder halt Muster zu sehen, auch auf Bildern, wo eigentlich nichts versteckt ist, sozusagen. Und man kann nur mutmaßen, woher das kommt. So eine Erklärung wäre eben, dass uns das halt in der Evolutionsgeschichte irgendwann mal einen Vorteil gebracht hat, Zusammenhänge zu vermuten, wenn Gefahr droht sozusagen. Aber ja, im Kontext von Verschwörungserzählungen muss man einfach sagen, da gehen Leute so weit, dass sie anfangen, Dinge zu sehen, die nicht mehr real sind. Und es auch sehr schwer ist, sie da halt wieder von abzubringen.
Hast du da ein konkretes Beispiel?
Ja, es gibt ja unterschiedliche, sehr absurde Verschwörungserzählungen. Ich glaube, was jeder schon mal gehört hat, ist so dieser Chemtrails-Mythos. Da glauben Menschen, dass Kondensstreifen von Flugzeugen am Himmel, dass das eigentlich keine Kondensstreifen wären, sondern dass da Gift versprüht wird. Und da gab es sogar Promis, die das geglaubt haben. Beispielsweise der Musiker Prince hat das mal in einem Interview so gesagt. Und im Internet geistern seit Jahren irgendwelche Aufnahmen, die angeblich irgendwas beweisen sollen. Und Physiker gehen dann immer hin und Physikerinnen und sagen so, nee, es sind einfach Kondensstreifen, Leute, regt euch mal ab. Aber es hilft nichts. Und die Leute, die aber so felsenfest glauben, da wird irgendwas versprüht, die konstruieren sich dann halt so wirklich eigene Realitäten. Ne? Also beispielsweise am Flughafen, wenn das länger dauert, das Flugzeug zu betanken, dann liegt das natürlich am Gift. Wenn man irgendwie krank wird und vorher waren Kondensstreifen am Himmel, dann liegt das natürlich an dem Flugzeug und nicht daran, dass man in der vollen Bahn während der Erkältungszeit gesessen hat. Und ja, an dem Beispiel merkt man aber auch schon, das, was erstmal so lustig und harmlos klingt, hat irgendwann auch krasse Auswirkungen auf das Leben von Menschen. Und jetzt stellt man sich mal vor, wie das ist, als Kind aufzuwachsen in einer Familie, wo die Eltern so etwas glauben und dann einem sagen bei strahlendem Sonnenschein, Kind, du kannst nicht rausgehen zum Spielen, die Regierung will uns vergiften. Und das Kind entwickelt dann halt wirklich auch starke Ängste. Und das ist eben die Welt, mit der wir uns beschäftigt haben in unseren Büchern. Das heißt, am Anfang denken viele Leute, wenn es um das Thema geht, so ja, das ist ja unterhaltsam. Und während der Pandemie hatten wir in Interviews auch öfter das Erlebnis, dass Journalistinnen und Journalisten uns gefragt haben, so, was ist denn deine Lieblingsverschwörungserzählung? Und Wenn man sich aber jahrelang mit dem Thema beschäftigt, muss man sagen, das ist halt nie lustig, wenn man mal mit den Angehörigen spricht, weil die teilweise auch wirklich irgendwann verzweifelt sind, wie sie mit der Situation umgehen sollen.
Ja, du hast jetzt viel über die Wirkung gesprochen von den Kindern, von Angehörigen, also für Menschen, die mit den Menschen aufwachsen, mit ihnen viel zu tun haben. Aber ich stelle mir es auch für die Menschen selbst unglaublich belastend und stressig vor. Weil wenn ich das wirklich glaube, wenn ich jetzt mal bei diesen Chemtrails bleibe, dass das Gift ist, dann ist es für mich ja auch eine stetige Bedrohung, die ich da für mich konstruiert habe. Und mit der muss ich ja dann auch leben. Also selbst für die Menschen, die der Erzählung verfallen sind, stelle ich es mir ganz schön schwierig vor.
Ja, klar. Und das ist auch ein ganz interessanter Effekt, der sich beobachten lässt, dass Menschen oft kurzfristig, gerade wenn sie in diese Welten einsteigen, das Gefühl haben, ihnen geht's besser. Also so ein Faktor, der sehr gut in der Psychologie untersucht wurde, ist der Zusammenhang zwischen Kontrollverlust und der Neigung, an solche Geschichten zu glauben. Das heißt, gerade in Kontrollverlustsituationen, in persönlichen Krisen, aber auch wenn wir so gesellschaftliche Krisen durchmachen, dann sehen wir uns nach Klarheit, nach Halt. Also so Chaos ist nicht gut zu ertragen und fühlt sich nicht gut an. Und gerade in solchen Momenten erscheinen uns solche Geschichten von so einem großen Plan, der uns das vermeintliche Übel erklärt, besonders attraktiv, weil die uns die Illusion von Sicherheit geben. Das Problem ist nur, es funktioniert nur kurzfristig. Also kurzfristig habe ich das Gefühl, es gibt einen Plan. Das heißt, ich bin irgendwie beruhigt, auch wenn dieser Plan nicht schön ist und es dann plötzlich heißt, wir alle werden vergiftet. Aber langfristig kann sich das natürlich auch sehr negativ auf die Leute auswirken. Und hinzu kommt, kurzfristig hat man auch oftmals so eine psychologische Aufwertung, die Menschen erleben. Das heißt, man hat das Gefühl, ich bin eine der wenigen Personen, die durchblickt es jetzt, alle anderen, die checken es nicht, die lassen sich einlullen von der Matrix, den Medien, wem auch immer. Und man fühlt sich besonders. Und das Bedürfnis nach Einzigartigkeit wird da sehr gut befriedigt. Und ich meine, wir alle haben dieses Bedürfnis und wir alle haben auch Situationen im Leben, wo das mal weniger gut oder besser befriedigt wird. Und das heißt, gerade wenn beispielsweise Krisensituationen und diese Sehnsucht, sich besonders zu fühlen, sich gesehen zu fühlen, wenn das zusammenkommt, dann können Menschen anfälliger werden. Andere Studien zeigen, es kann einen Zusammenhang geben mit Einsamkeit. Und man darf ja auch nicht vergessen, in solchen Milieus, beispielsweise auf Telegram, finden Leute ja auch durchaus neue Kontakte. Das heißt, der soziale Aspekt kann ähnlich wie bei sektenähnlichen Gruppierungen durchaus irgendwann eine Rolle spielen.
Mhm. Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Also es muss ja unglaublich verbindend sein, dann in so einer Gruppe auf andere Menschen zu treffen, die diese Meinung teilen. Und ja, wo ich mich vielleicht zum ersten Mal verstanden fühle, wo ich mich zum ersten Mal gesehen fühle. Und gerade wie du sagst, ein Moment, wo ich mich einsam fühle, wo ich vielleicht auch gerade mich schlecht orientieren kann, ist der Drang nach so einer helfenden und stützenden Hand, jetzt mal metaphorisch gesprochen, natürlich total groß.
Klar, es gibt diese Gruppenzugehörigkeit und natürlich kann es auch sein, dass langfristig, wenn Menschen sich zunehmend eben auch radikalisieren, da auch ein gewisser Effekt eintritt, dass das normale Umfeld sich irgendwann abwendet, weil sie sagen, ich möchte nicht die ganze Zeit missioniert werden mit diesem Thema. Also die Leute verspüren auch so einen sehr starken Bekehrungsdruck, nennt sich das ganz oft. Und das wird dann kompensiert mit den neuen Kontakten in der Gruppe. Und gerade während der Pandemie gab es ja Menschen, die haben da wirklich auch Freundschaften geknüpft. Und die hatten dann auch auf diesen Demos bei Aktionen Selbstwirksamkeitserfahrungen und das Gefühl, ich werde hier gesehen und ich bin Teil von einer Gruppe, die irgendwo auch eine historische Mission hat. Also so wurde das eben auch damals in dieser Radikalität dargestellt in den Gruppen. Und klar, das ist etwas, das kann durchaus kurzfristig anziehend sein für die Menschen. Langfristig ist es aber oft so, dass die Menschen sich wirklich auch sehr stark isolieren, durch diese Feindbilder auch zunehmend misstrauisch werden gegenüber zentralen Institutionen in der Gesellschaft. Das kann bis dahin gehen, dass sie glauben, ihr lokaler Arzt wäre Teil einer Verschwörung. Und langfristig würde ich sagen, tun sich Leute auch wirklich keinen Gefallen damit, sich in diese Welten zu begeben. Hinzu kommt natürlich die politische Radikalisierung. Man darf nicht vergessen, es gibt auch Akteure, vor allem in der extremen Rechten, die nutzen solche Geschichten ganz bewusst, um Feindbilder zu kreieren, um Hass zu schüren. Und es gibt auch eben diese Studien, die zeigen, dass es Menschen, die sehr stark von solchen Verschwörungserzählungen überzeugt sind, auch Gewalt öfter gutheißen oder selbst auch eher bereit sind, illegale Aktionen bis hin zu Gewalt durchzuführen, weil sie ihnen glauben, sie kämpfen tatsächlich für das Gute gegen eine große Verschwörung.
Verstehe. Wahnsinnig, wie weitreichend dann die Konsequenzen sind. Als Psychologin ist bei mir natürlich gerade direkt aufgeploppt, als du gesagt hast, Angst, vielleicht auch Richtung Wahnvorstellungen. Ne? Ich habe die Sorge, kann gar nicht mehr einschätzen, wer jetzt alles verstrickt ist. Gibt es da Untersuchungen dazu, wie hoch das Risiko wirklich ist, wenn ich in diese Szene geraten bin, dass ich dann Angsterkrankungen entwickle oder dass das Stresslevel vielleicht so hoch ist, dass das Risiko erhöht ist, andere psychische Erkrankungen zu haben, zu entwickeln?
Also es gab eine ganz interessante Untersuchung, die haben sich angeschaut, was für Menschen eigentlich bei der Stürmung des US-Kapitols verurteilt worden sind oder vor Gericht standen. Und da hat man schon eine Auffälligkeit gesehen von Menschen mit psychischen Vorerkrankungen. Hierzu muss man aber sagen, psychische Erkrankungen sind natürlich viel weiter auch in der Gesellschaft verbreitet, als wir das so gemeinhin glauben. Und ich glaube nicht, dass wir Menschen mit psychischen Vorerkrankungen stigmatisieren sollten. Gleichzeitig ist es auch so, dass natürlich Wahnvorstellungen in dem klinischen Sinne und der Glaube an Verschwörungserzählungen nochmal zwei Paar Schuhe sind. Das kann zusammenhängen und dann wird es meiner Meinung nach oftmals auch ja nochmal viel schwieriger, Leute da rauszuziehen, aber das muss nicht zusammenhängen. Wir haben aber auch im Rahmen der Recherche mit Menschen gesprochen, die eben so eine Gemengelage hatten. Und das Fatale ist dann, dass teilweise den Leuten eingeredet wird, du musst die Psychotherapie abbrechen, der gehört zu der Verschwörung, dein Therapeut, oder aber die Medikamente sollen dich nur ruhig stellen. Und dann kann es eben sein, dass Menschen teilweise auch mit einer ja eigentlich medikamentös ganz gut eingestellten Schizophrenie plötzlich dann alle Behandlungen abbrechen und sich das gegenseitig nochmal hochschaukeln kann.
Ja, ich glaube, das war jetzt auch gerade ein Missverständnis. Ich meinte es andersrum.
Ich erlebe das einfach oftmals bei Veranstaltungen, dass Leute tatsächlich so sagen, das ist so absurd. Na, also das muss doch eine psychische Erkrankung sein. Und tatsächlich muss man aber sagen, naja, also Leute können teilweise auch sehr absurde Dinge glauben, ohne dass man da halt wirklich von der psychischen Erkrankung ausgehen sollte. Also wenn wir uns in den politischen Bereich mal anschauen, ne, also was unterschiedliche rechtsextreme Parteien verbreiten. Das ist weit ab von einer Realität, eine antisemitische Verschwörungserzählung. Das ist ja auch dieses Konstrukt, alles wird von jüdischen Gruppen kontrolliert. Also das entspricht auch nicht der Realität, aber gleichzeitig sind diese Leute einfach rechtsradikal und leiden nicht an Wahnvorstellungen.
Ja, vielleicht nur nochmal, um das klarzustellen. Meine Frage ging in die Richtung, ob eine Verschwörungserzählung und die ganze Szene, die damit verbunden ist, das Risiko erhöhen kann, eine Angsterkrankung zu bekommen, zum Beispiel, oder eine andere psychische Erkrankung. Und gar nicht so sehr, ob die psychische Erkrankung davor da ist und ob das es wahrscheinlicher macht, dann die Verschwörungstheorie und oder den Mythos zu glauben. Also das ist mir auch ganz wichtig, dass wir da niemanden stigmatisieren und da irgendwie eine Schwäche zuschreiben, wo keine ist. Du hast eben schon angedeutet, es ist für die Angehörigen ganz schwierig, es ist für das Umfeld so belastend, dass es sich teilweise auch abwendet. Ich glaube, viele von uns haben das schon mal erlebt. Also auch bei mir war es so, dass während Corona sich auf einmal Meinungen und Stimmen gezeigt haben im Freundeskreis, die ich vorher nie so erwartet hätte. Wie können wir denn da all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern was an die Hand mitgeben, wie man da reagiert? Weil ich habe ganz oft das Gefühl, die Fakten, die prallen ab. Wie starte ich ein Gespräch, wenn ich merke, hey, hier wird eigentlich gerade eine Verschwörungserzählung wiedergegeben?
Also zunächst einmal würde ich dazu raten, sich ein möglichst gutes Bild der Lage zu verschaffen. Das heißt, ich versuche herauszufinden, was konkret glaubt die Person. Jetzt muss man wissen, es gibt zig Varianten von jeder Verschwörungserzählung. Ja, und die Leute sind teilweise auch schnell beleidigt, wenn man ihnen dann unterstellt, an eine andere zu glauben, als sie eigentlich glauben. Das sollte man tunlichst vermeiden. Und dann würde ich erstmal fragen, woher hast du das? Und dann im nächsten Schritt versuchen herauszufinden, wie lange glaubt die Person das schon. Ne? Also es gibt ja einen Riesenunterschied zwischen jemandem, der hat das einfach nur letzte Woche irgendwo aufgeschnappt. Das klingt ganz interessant, ich erzähle es mal weiter. Und jemanden, der dann daraufhin sagt, so, naja, das ist von diesem einen Influencer und übrigens, ich folge dem schon 2 Jahre und ich war schon bei 3 Live-Events und habe schon 2 Bücher von dem im Regal stehen. Ne? Also es sind ganz unterschiedliche Fälle. Beim ersten Fall kann man tatsächlich sagen, so, naja, wenn ich der Person vielleicht mal einen Faktencheck zum Thema mitbringe, wird die den vielleicht durchlesen und sich dahinter ja noch überschwänglich bedanken, dass sie aufgeklärt wurde, weil man will ja auch nichts Falsches verbreiten. Im letzten Fall kann es sein, dass die Person den Faktencheck nimmt, sich das anschaut und sagt so, ah, das ist ja eh von den Systemmedien, da gucke ich ja gar nicht rein. Und deshalb würde ich immer dazu raten, bevor man losprescht, erstmal sich selbst beruhigen und sich erstmal ganz genau anschauen, mit was für einer Situation habe ich es hier zu tun. Und ich würde mich auch fragen, naja, also wer bin ich eigentlich in dieser Gemengelage? Also habe ich einen guten Draht zu der Person? Habe ich da sozusagen eine gute emotionale Brücke, über die wir anschließend stabil gehen können? Oder ist das vielleicht eine flüchtige Bekanntschaft? Und je nachdem, wir kennen das ja alle aus unseren privaten Beziehungen, sind die Beziehungen auch unterschiedlich tragfähig in Bezug auf Konflikte, weil die andere Person ist mal mehr oder weniger offen, Kritik oder Impulse auch von mir anzunehmen.
Das heißt aber für dich wäre der erste Schritt schon, erstmal zu prüfen, okay, wo steht die andere Person?
Ja.
Und dann mit Fakten versuchen, sie wieder auf den Boden der Tatsachen zu holen?
Naja, es kommt drauf an. Also man kann es zumindest versuchen. Jetzt muss man allerdings sagen, die meisten Beratungsstellen, die Familien zu diesem Thema Hilfestellung geben, sagen eigentlich, naja, das Zeitfenster, wo man inhaltlich wirklich diskutieren kann, das ist für gewöhnlich gar nicht so groß. Na, also ich habe es eben schon am Beispiel genannt, sobald die Leute sagen, ach, die Wissenschaft lügt komplett, Medien, seriöse außerhalb von Telegram, die lügen alle. Also mit was will ich denn dann noch argumentieren? Das ist ja nachvollziehbarerweise schwierig. Aber wenn man das Gefühl hat, da gibt es noch eine gewisse Offenheit, dann kann man sich beispielsweise fragen, was ist so unser Common Ground, also unser gemeinsamer Boden? Das heißt, gibt es noch Medien, die von beiden für seriös gehalten werden. Das kann im Zweifel tatsächlich auch ein Influencer, Influencerin sein, die sich zum Thema äußert. Also irgendjemand, der Glaubwürdigkeit auf beiden Seiten hat. Oder wie steht die Person eigentlich zu wissenschaftlichen Studien? Kann ich damit noch kommen oder ist das auch jenseits von dem, was noch akzeptiert wird? Was ich auch machen kann, ist auf so kleine logische Fehler hinweisen und da mal so einen Gedanken anstoßen. Also im Fall von Chemtrails kann man ja fragen, so naja, also wie viele Flugzeuge gibt es denn eigentlich? Ja, wie viele Flughäfen gibt es? Wie viele Leute arbeiten an Flughäfen und dann irgendwann mal zusammenrechnen und naja, das müssten ja schon mehrere Millionen Mitwisser sein, wie man sagen muss, wie unrealistisch oder wie realistisch ist das eigentlich? Und dann kann man sich auch anschauen, so naja, wie können wir Methoden nutzen, um diese Gespräche so ein bisschen konfliktärmer zu machen? Also Stichwort gewaltfreie Kommunikation, auch reingehen, wenn der andere sozusagen Themenhopping betreibt. Das heißt, er sagt was, ich antworte und dann wird einfach zum nächsten Thema gesprungen. Also das sollte man schon eingrenzen und laut werden grundsätzlich in irgendeiner Weise ansprechen. Weil auf dieser Grundlage macht es dann eben keinen Sinn. Und da würde ich auch schon immer sagen, das ist ein Marathon und das ist kein Sprint. Also so reingehen und erwarten, in einer halben Stunde habe ich die Person jetzt gedreht, ist total unrealistisch, weil die Leute teilweise auch über Monate sich da reingraben. Wenn es so einfach wäre, dann gäbe es keine Beratungsstellen zum Thema. Und ich glaube, da tut es auch gut, sich ein bisschen den Druck von den Schultern zu nehmen und sich sagen, wenn ich eine gute Frage gestellt habe, wenn ich die Person dazu gebracht habe, dass sich einen vernünftigen Link zum Thema mal anguckt, dann habe ich sehr viel gewonnen. Ne? Und beim Marathon gehen wir ja auch irgendwann den Staffelstab weiter. Und genauso muss man so einen Prozess eben sehen.
Wie wichtig, glaubst du, ist es, dass wir auf psychologischer Ebene darauf achten, dass sich die Person gesehen fühlt, dass sie sich verstanden fühlt, dass sie sich vielleicht genau in den Dingen auch in dem Gespräch mit mir befriedigt fühlt, die vielleicht auch ein Beweggrund waren, der Verschwörungserzählung zu verfallen?
Ja, es ist auf jeden Fall total wichtig und das wird absolut unterschätzt. Also wir alle halten uns gerne für rationale Wesen und es geht nur um Fakten, aber am Ende des Tages geht es auch ganz viel um Emotionen und Gefühle. Und was ich auch immer anrege, ist, sich mal zu fragen, so naja, was für Fragen standen am Anfang der Beschäftigung mit der Verschwörungserzählung für den anderen so auch am Beginn des Weges? Und manchmal sind das ja durchaus Fragen, die wir alle haben. Ne? Also warum gibt es Korruption? Warum ist die Welt so ungerecht? Warum gibt es Armut in der Welt? Und es gibt eine verschwörungserzählerische Antwort auf diese Fragen und es gibt halt, sag ich mal, eine eher komplexe Antwort, die auch vielleicht weniger befriedigend ist. Und sich da immer wieder zu vergewissern, so hey, eigentlich wollen wir doch dasselbe auf einer abstrakten Ebene, kann tatsächlich ein Mittel sein, um das Gespräch wieder irgendwo zurückzuholen auf eine, ja, gemeinschaftliche Ebene. Gleichzeitig würde ich aber auch schon sagen, wenn Rassismus, Antisemitismus verbreitet wird, muss man da einfach auch eine klare Linie ziehen und sagen, das gerade, was du gesagt hast, ne, also das entspricht nicht den Werten, die ich für sehr wichtig halte und halt vielleicht auch äußern so, ich habe dich eigentlich auch immer wahrgenommen, dass dir diese Werte wichtig sind. Wie kannst du das damit vereinbaren? Und das nicht einfach so stehen lassen. Das finde ich ganz wichtig. Und wenn man beispielsweise merkt, das Gespräch wird zu laut, dann kann man auch im Sinne der gewaltfreien Kommunikation sagen, so du, ich finde das wahnsinnig spannend, dieses Gespräch. Nur wenn wir so laut sprechen, dann können wir einander gar nicht mehr richtig zuhören und dann lieber das Gespräch auf einen anderen Tag tatsächlich vertagen. Ja, aber viele Beratungsstellen sagen eben, wie gesagt, das Fenster für inhaltliche Diskussionen ist relativ klein und sagen, wenn man das Gefühl hat, man rennt gegen eine Wand und es haben tatsächlich sehr viele Menschen eben dieses Erlebnis in Diskussionen, dann eher konsequent auf die emotionale Ebene gehen.
Wann würdest du anfangen, dich selber zu schützen?
Also ich würde auf jeden Fall klar benennen, wenn jemand mich abwertet, ne? Also so schlafscharf, System nehmen. Ne? Das sind halt eben auch Begriffe, die innerhalb der verschwörungsideologischen Szene genutzt werden, um Leute außerhalb des Zirkels abzuwerten. Das ist wirklich ähnlich wie bei Sekten, so nach dem Motto, die haben eh keine Ahnung, dem brauchst du nicht zu hören. Und das klipp und klar eben auch im Gespräch sagen, das geht so nicht. Auch wenn ich das Gefühl habe, jemand wird mir gegenüber aggressiv oder laut, würde ich das auch eben ganz klar sachlich benennen und sagen, auf dieser Ebene, also so möchte ich nicht miteinander sprechen. Ne? Also entweder können wir uns beide auf diese Regeln einigen oder es geht halt eben nicht weiter. Und bei mir ist es tatsächlich auch so, ich würde Weihnachten auch nicht mit einem Reichsbürger am Tisch feiern wollen. Und ich finde es auch nachvollziehbar. Und ich glaube, jeder muss für sich eben die Grenze ziehen. Ich würde tatsächlich sagen, es gibt einen Unterschied zwischen der privaten und der gesellschaftlichen Ebene. Also ich glaube nicht, dass wir noch mehr rechtsextreme Verschwörungsideologen in Talksendungen brauchen. Daran mangelt es nicht. Aber ich verstehe es schon, wenn man beispielsweise sagt, ich habe eine Schwester, ich habe einen Bruder und ich weigere mich einfach, die aufzugeben. Also ich habe noch irgendwie die Hoffnung und ich habe auch eine persönliche Verbindung zu dieser Person und hoffe darüber, die Person da halt noch irgendwie rauszuziehen.
Ja, es ist manchmal ein sehr schmaler Grat, ne? Wo achte ich wirklich auf mein eigenes Wohlbefinden? Wo erlaube ich mir, Kontakte so zu leben, wie es mir gut tut, unabhängig davon, ob es jetzt eine familiäre Verbindung gibt oder nicht? Und wo habe ich vielleicht doch die stille Hoffnung, dass ich den Menschen überzeugen kann von dem, was eigentlich der Faktencheck sagt? Da gibt es auch eine ganz spannende Folge, die ich mit Hanna Blankenberg aufgenommen habe, wo es genau um diese Nähe und Distanz zur eigenen Familie geht, weil das natürlich auch nochmal ein Tabuthema bei uns in der Gesellschaft ist. Ne? Also Familie ist auch so, das darf ich nicht aufgeben, da darf ich mich nicht schützen, aber ich finde auch hier muss es eine Option geben, darauf achten zu dürfen, wie gut tut mir der Kontakt eigentlich. Du hast eben das Weihnachtsfest angesprochen, es ist auch nicht mehr lang bis hin. Und ja, wenn ich da ständig konfrontiert werde mit Verschwörungsmythen und vielleicht auch mit persönlichen Abwertungen, mit allem, was damit verbunden ist, dann darf ich da in meinen Augen auch meine Konsequenzen ziehen.
Klar, und ich würde das dann aber eben auch klar kommunizieren. Ne? Also so, wir können unterschiedlicher Meinung sein, aber es gibt eben eine Grenze. Ne? Also beispielsweise Antisemitismus, menschenverachtende Inhalte, das spiegelt nicht meine Werte wider. Oder auch wenn es um die Art geht, wie jemand halt eskaliert. Das auch ganz klar benennen, nach dem Motto, wir können unterschiedlicher Meinung sein, aber dieses Verhalten, das möchte ich eben nicht in sozusagen dem Kern meiner Familie, da wo ich mich eigentlich akzeptiert und wohlfühlen möchte, oder ich möchte nicht, dass du gegenüber den Kindern so bist. Das war tatsächlich auch ein schlimmer Fall, der uns geschildert wurde bei einer Beratungsstelle. Da ging es eben um ja erwachsene Eltern, die eben Kinder haben, und die Kinder wurden zu den Großeltern geschickt und die Großeltern waren eben total auf diesen Verschwörungsfilm und die haben den Kindern dann eben gesagt, naja, wenn in der Schule jemand mit einer Spritze auf dich zukommt, dann musst du schreiend wegrennen. Also die haben den Kindern wirklich wirklich Angst vor Impfungen gemacht. Und das ist natürlich etwas, was die Eltern hochgradig in Alarmbereitschaft versetzt hat. Und die Konsequenz waren eben auch so, naja, also die Kinder werden nicht mehr ohne Aufsicht zu den Großeltern gehen, weil diese Ängste, damit können Kinder nicht umgehen. Und da ist einfach eine rote Linie überschritten. Und klar, da muss man eben auch an Selbstschutz denken.
Ja, absolut. Wenn wir uns nochmal in die Person hineinversetzen, die der Verschwörungserzählung verfallen ist. Wie kann man sich das vorstellen? Wie fängt sowas oft an? Du hast vorhin schon mal angesprochen, es ist oft einfach so eine ganz grundsätzliche Frage und vielleicht auch Fragen, die wir uns alle stellen. Aber wie kann man sich dieses Rabbit Hole wirklich vorstellen, in das man dann hineingesogen wird? Oder auch die ganzen Telegram-Gruppen. Ich kenne mich da zum Beispiel gar nicht so gut aus. Ich hatte da bisher wenig Berührungspunkte mit. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
Ja, also der Eingang in die Szene ist ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die kommen so über die Esoterik-Schiene rein. Das ist vor allem eher bei weiblichen Milieus oftmals so eine Connection. Das heißt, man setzt sich mit sogenannten alternativen Heilverfahren auseinander, die aber nicht evidenzbasiert sind. Und da gibt es eben auch sehr unseriöse Anbieter, die einem dann auf gut Deutsch gesagt, ja, wirkungslosen Quatsch verkaufen. Und für die ist es natürlich auch total bequem, Verschwörungserzählungen zu verbreiten. So nach dem Motto, so ja, natürlich gibt es keine Studien zu meinem Wundermittel, weil die Wissenschaft will ja nicht, Big Pharma will nicht, dass du das erfährst. Ne? Das ist ein super Verkaufsargument. Das heißt, in diesen Milieus kursieren zumindest in Teilen eben Verschwörungserzählungen, die einen dann offen machen dann für die nächste Geschichte. Ne? Also dann so nach dem Motto, wenn die da oben mich da schon anlügen, wenn ich der Medizin, der Wissenschaft bei diesem Thema nicht vertrauen kann, dann kann ich den Leuten vielleicht auch nicht vertrauen beim Thema Klimakrise. Und so kann sich dieses Misstrauen fortsetzen von einem Thema zum nächsten. Und gerade Social Media kann dann ein unglaublicher Brandbeschleuniger sein. Also ich teste das auch immer in regelmäßigen Abständen zu unterschiedlichen Themen mit Fake-Accounts. Dann melde ich mich beispielsweise bei Insta oder auch bei TikTok an und warte einfach, bis mir das erste Einschlägige in den Feed gespült wird und dann bleibe ich einfach länger hängen. Ne? Und der Algorithmus lernt, okay, das ist interessant für diese Nutzerin, und spült mir konstant weiter Verschwörungskram in den Feed. Und dann sind die Themen tatsächlich gemischt. Dann geht es halt von Esoterik zu Impfablehnung, zu Aliens werden vor uns geheim gehalten. Also es ist wirklich je nach Feed, je nachdem, was man klickt, ist es tatsächlich eine sehr individuelle Mischung. Und auch beim Rechtsextremismus ist es auch oft so, dass Verschwörungserzählungen gerade zum Thema Migration immer noch eine ziemlich große Rolle spielen. Da wird etwa behauptet, naja, so Leute kommen nach Deutschland nicht etwa, weil sie vor Krieg fliehen, weil sie sich ein besseres Leben wünschen, sondern weil das Teil eines Plans ist, um Deutschland zu zerstören und im Hintergrund sitzen dann angeblich jüdische Eliten. Also es ist auch ganz klar dann antisemitisch verknüpft. Und ja, wenn Leute dann halt länger an so etwas hängen bleiben, dann werden sie sozusagen immer weiter daran angefüttert und dann erscheint es eben auch so ganz schnell, als wäre man da irgendwas Interessantem auf der Spur. Und das hookt viele Menschen dann halt auch, weil man das Gefühl hat, so ja, ich habe etwas rausgefunden, das bleibt allen anderen verborgen. Man fühlt sich besonders. Es ist am Anfang auch ziemlich aufregend. Ja, also man hat das Gefühl, ich sehe die Welt durch eine ganz neue Brille. Ne? Also so, ich bin sozusagen erleuchtet. Also ich sehe ganz oft Videos von Influencerinnen auf TikTok, auf Instagram, die so sagen, ich bin aufgewacht aus der Matrix. Das ist eben auch so ein beliebtes popkulturelles Bild. Und ja, die Leute fantasieren sich teilweise halt auch wirklich in so einer Heldenrolle. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass oftmals, nicht immer, aber oftmals dann halt auch im realen Leben, sage ich mal so, immer mehr Risse entstehen. Einmal im Privaten, aber teilweise eben auch im Beruflichen. Ja, es gibt auch Leute, die kündigen ihren Job aus Angst vor Funkstrahlung oder weil sie glauben, in 2 Wochen ist Bürgerkrieg, bis hin zu Leuten, die sich dann halt wirklich auch radikalen Gruppen anschließen, die auch wirklich illegale Aktionen machen. Also man hat es vielleicht mitbekommen, es gab diese österreichische Ärztin, Frau Kellermeier, die sich umgebracht hat wegen Morddrohungen. Und man muss sich halt klar machen, in der verschwörungsideologischen Szene wurde gezielt dazu aufgerufen, Leute zu bedrohen, weil da eben behauptet wurde, eine Impfung ist eine Giftspritze, ergo ermorden Ärzte, Erwachsene und Kinder. Und das ist natürlich eine krasse Radikalisierung, die da halt ja auch teilweise, würde ich sagen, mit Intention dadurch gespielt wird.
Wahnsinn. Wie verläuft denn so der Sprung dann in eine Telegram-Gruppe von, ne, ich bekomme vom Algorithmus jetzt bestimmte Videos die ganze Zeit vorgespielt. Woher weiß ich dann, wohin ich als nächstes wechsle?
Ja, hierzu muss man sagen, nicht alle wechseln überhaupt nach Telegram. Also das ist halt auch ganz unterschiedlich. Es gibt verschwörungsideologische Gruppen auf Facebook. Ja, es gibt noch Leute, die auf Facebook sind, vor allem für die ältere Zielgruppe. Es ist unglaublich relevant. Es gibt Hardcore-Verschwörungsinfluencer zum Thema QAnon. Das ist so diese ganze Trump-Bubble. Die werden nicht gebannt auf Instagram. Und ich glaube, gerade so mit der neuen politischen Wendung in den USA ist halt die Frage, was da in den nächsten Monaten und Jahren noch auftauchen wird. Auf X gibt es Leute, die wirklich wahnsinnig krasse Sachen verbreiten, so mitunter die bekanntesten rechtsextremen Verschwörungsideologen, auch bekennende Antisemiten, Rassisten, die wurden, nachdem Elon Musk die Plattform wieder gekauft hat, da draufgelassen und die haben jetzt teilweise eine größere Reichweite als zuvor, bevor sie von der Plattform geschmissen wurden. Und das heißt, Telegram ist halt so ein Milieu, also gerade in Deutschland, während der Corona-Zeit hat das eine große Rolle gespielt. Aber es muss nicht immer Telegram sein. Andere Sachen sind vielleicht auch anders schlimm, kann man sagen. Ne? Es gibt Leute, die gehen zu lokalen Treffen und es gibt auch übrigens Leute, die radikalisieren sich überhaupt nicht primär über Social Media, sondern da ist der erste Kontakt im Freundeskreis, halt eine WhatsApp, die weiter verschickt wurde oder eben auch ein Gespräch. Ne? Es gibt auch YouTube-Content. Die großen Player in der zumindest deutschen Szene haben aber wirklich eine Strategie, dass sie beispielsweise sagen, so auf TikTok, auf Instagram, da bin ich so ein bisschen weicher gespült, auf X, da bin ich schon ein bisschen härter unterwegs, weil da weiß ich, der wird kaum noch moderiert, aber so die richtig krassen Sachen, die haue ich dann auf Telegram raus. Und das heißt, also es hängt auch damit zusammen, dass eben die Erfahrung gemacht wurde bei Dingen, die halt offensichtlich sehr radikal sind, gegen die Gemeinschaftsstandards der Plattformen verstoßen, riskiert man eben seine Accounts zu verlieren. Das heißt, die Leute werden halt teilweise dann auch bewusst dazu animiert, so hey, wenn du hier unser YouTube-Video magst, dann komm doch auf unseren Telegram-Kanal oder komm in unseren Discord-Channel. Ne? Also in eine Gruppe, die so ein bisschen abseits der großen Plattformen ist, weil man da in Anführungsstrichen offener reden kann. Und teilweise ist das dann halt auch wirklich, gerade in rechtsextremen Gruppen, würde ich schon sagen, offene Volksverhetzung, die da verbreitet wird.
Boah. Also wenn du das jetzt erzählst, und ich mir vor Augen führe, wie viel Macht dann auch Menschen bekommen durch ihre Reichweiten auf den verschiedenen Plattformen, finde ich das ganz schön erdrückend.
Ja, klar. Und ich finde es ehrlich gesagt auch erschreckend, dass unter Donald Trump wir gesehen haben, dass die großen Player, die Besitzer der Plattform, Mark Zuckerberg, ich meine Elon Musk war schon vorher politisch wirklich mehr als nur schräg drauf, dass wir da halt schon sehen, dass man sich auf die großen Plattformen nicht verlassen kann in puncto Moderation. Ne? Also je nachdem, woher der politische Wind weht, kann sich da auch einiges sehr schnell verändern. Beispielsweise Facebook hat ja auch vor einigen Monaten verkündet, dass man in den USA die Kooperation mit Faktencheckern einstellen wird. Man darf jetzt in den USA halt auch homophobe Äußerungen tätigen, beispielsweise trans sein mit psychischen Erkrankungen gleichsetzen, was finde ich auch eine unsägliche Verunglimpfung und Beleidigung ist. Und da muss man einfach sagen, hat der Machtwechsel nochmal wirklich, ja, das Feld einfacher gemacht für die Verbreiter von Verschwörungserzählungen wahrscheinlich auch, weil Trump selbst sehr stark von solchen Geschichten profitiert. Ich meine, er hat bis heute nicht anerkannt, dass er die Wahl gegen Joe Biden verloren hat. Er ist nach wie vor der Meinung, ja, da wäre eine große Verschwörung gegen ihn, obwohl kein Richter, nicht mal Richter, die von den Republikanern vorgeschlagen worden sind, nicht mal die haben das in irgendeiner Weise bestätigen können.
Jetzt beschäftigst du dich sehr viel damit, wahrscheinlich täglich. Ist da dein dickes Fell schon so dick, dass du sagst, ich muss mich davor gar nicht mehr aktiv schützen, ich muss da gar nichts tun für meine Resilienz? Oder sagst du, nee, ich achte schon so auf ein paar Dinge, damit es mir selber noch gut geht?
Ja, also was mir vor allem 2020, 2021, 2022 sehr geholfen hat, war das Gespräch mit Freundinnen und Freunden, die in einem ähnlichen Berufsfeld arbeiten. Das heißt, sich auch mit ähnlichen, in Anführungsstrichen, fröhlichen Themen auseinandersetzen und eben auch selbst die Erfahrung machen, dass sie bedroht werden. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich das Menschen erzähle auf so einer täglichen Basis, so ja, letzte Woche habe ich wieder das bekommen, dann ziehe ich sie damit ganz schön runter und ich habe das Gefühl, sie wissen gar nicht, was sie sagen sollen oder wie sie mir helfen sollen. Aber mir persönlich hilft es sehr, mich dann mit Menschen auszutauschen, bei denen ich weiß, bei denen sieht das Mailpostfach genauso aus. Ne? Die kriegen halt dieselben Kommentare auf Social Media, weil allein das nicht in sich reinzufressen, das spielt schon eine große Rolle. Ne? Also nicht allein zu sein. Also meine Co-Autorin Pia Lamberti war da beispielsweise jemand, mit dem ich mich permanent ausgetauscht habe. Manchmal habe ich da noch Grafiken geschickt, so guck mal, du bist meine Marionette, ne? Zwinkersmiley oder sowas. Und klar, man versucht das dann halt irgendwie lustig. Natürlich ist es nicht lustig, ne? Aber das ist natürlich, dann kann eben auch eine Strategie sein, irgendwo einen Umgang damit zu finden.
Ich dachte eben auch, vielleicht ist es auch eine Motivation, wenn man es umdreht, dass wenn wir wissen, dass Menschen eine riesen Reichweite haben, die rechtsextrem sind oder Verschwörungsmythen weiter verbreiten, die eigene Reichweite eben auch weiter zu fördern und eine Gegenstimme darzustellen und mit unseren Arbeiten etwas zu tun, was Menschen hoffentlich hilft, sich eine valide Meinung bilden zu können. Geht's dir da ähnlich?
Ja, also ich muss sagen, ich mache ja auch öfter Lesungen und allein wenn jedes Mal, wenn jemand zu mir kommt und sagt so, hey Katharina, ich habe das Buch schon gelesen, ich bin trotzdem gekommen und ich wollte nur Danke sagen, ja, weil ich habe jemanden in meinem Umfeld und in dem Buch waren wirklich Tipps, die es zumindest entschärft haben oder die mir in der Situation geholfen haben, das noch in irgendeiner Weise zu retten. Mittlerweile ist die Person nicht mehr so, aber ohne das Buch hätte mich das total überfordert. Allein dafür lohnt es sich, finde ich, halt weiterzumachen. Weil diese Gespräche, die wir geführt haben mit Angehörigen, das hat einen wirklich jedes Mal total emotional, ja auch ein bisschen ratlos und hilflos zurückgelassen, weil man einfach merkt, da sind Leute, die sind gar nicht so sehr wütend. Na, es ist so das Vorurteil, das Umfeld ist wütend. Nee, die sind halt wirklich traurig und die haben vor allem Angst um diese Menschen. Was ich niemals vergessen werde, ist diese eine Nachricht von einer Frau, die unser Buch gelesen hat und uns geschrieben hat, ja, vielen Dank für dieses Buch. Das hat mir geholfen zu verstehen, wie mein Mann gedacht hat. Mein Mann ist inzwischen verstorben. Und da war es so, der hat sich so sehr in so medizinische Verschwörungserzählungen reingesteigert, dass er Medikamente abgesetzt hat und eben an einer Erkrankung gestorben ist, die eigentlich total behandelbar gewesen wäre. Und dafür machen wir das. Und ich glaube, dafür lohnt es sich auch zu kämpfen, weil es eben schwer ist, Leute da rauszuholen. Aber trotzdem bin ich froh über jeden Kampf, der da nicht aufgegeben wird und weitergekämpft wird. Auch wenn ich gleichzeitig immer sage, Leute, ihr müsst auch gucken, wie es euch dabei geht. Ne? Und wo vielleicht auch eine Grenze erreicht ist. Und manchmal kann es ja auch so sein, dass die Leute dann vielleicht 2 Jahre später zurückkommen und sich entschuldigen und sagen so, ja, ich habe mich da in etwas verrannt. Ne? Und manchmal kann man nur eine Hand ausstrecken. Man kann nicht erzwingen, dass sie dann auch ergriffen wird.
Was macht man denn, wenn inhaltliches Sprechen nichts mehr bringt?
Ja, also dieser Punkt ist leider oftmals viel häufiger erreicht, als man sich das wünschen würde. Und da raten Beratungsstellen tatsächlich dazu, die inhaltliche Ebene konsequent verlassen, einen Schritt zurückgehen, sich die Person ganz genau angucken, mit allem Wissen, was man über sie hat und sich fragen, warum will die andere Person das Glauben? Was gibt ihr das? Was ist der Nährboden, auf dem das sozusagen wachsen kann? Also wir kennen beispielsweise, ich habe eben erzählt, es gibt diesen Zusammenhang zwischen Kontrollverlust und der Sehnsucht danach, dass es einen Plan gibt. Ist das so? Ist die Person gerade in einer persönlichen Krise oder erlebt sie vielleicht auch eine politische Unsicherheit? Kann das der Grund sein? Oder aber geht es um Aufwertung? Ne? Also ich möchte gesehen werden, besonders sein. Und da kann man eben überlegen, kann ich dieses Bedürfnis auf eine gesunde Art und Weise stillen? Bei der Aufwertung kann es beispielsweise so sein, dass die Person einfach öfter mal um Rat frage, versuchen eben in meinen sozialen Zirkeln einzubinden. Beim Thema Kontrollverlust kann es eben auch eine Lösung sein, dass man einfach offen über Probleme und Ängste spricht. Ja, also das allein kann ja schon mal eine positive Veränderung auslösen. Und dann muss einem auch bewusst sein, dass in einigen Fällen Menschen sich auch in diese Verschwörungswelten flüchten, weil sie sozusagen Probleme im realen Leben prokrastinieren. Na, so einfach als Beispiel, so Leute, die an Reichsbürgerfantasien glauben, denken, nächste Woche ist Bürgerkrieg und Geld ist nichts mehr wert. Da denkt man, okay, das ist für mich ein Horrorszenario. Wenn man 200.000 Euro Schulden hat und nicht weiß, wie man sie zurückzahlt, ist das eigentlich eine attraktive Geschichte, weil das eben bedeutet, naja, ich brauche mich nicht mit meinem Leben, mit dem ich mich nicht identifiziere, wo ich nicht happy bin, im Hier und Jetzt zu beschäftigen. Ich brauche mir keinen Freundeskreis aufbauen, keinen guten Job suchen, keine Ausbildung. Nächste Woche ist tabula rasa. Ja? Und da langsam versuchen rauszufinden, was ist denn sozusagen der Nährboden, kann helfen. Also ich fand eine besonders schöne Geschichte, die mir von der Beratungsstelle geschildert wurde, die handelte von einer Mutter und ihrer Tochter. Und die Mutter ist halt eben total abgedriftet. Und dann war es aber so, dass die Tochter gerade eine Trennung durchgemacht hat. Und sie hat dann gezielt angefangen, öfter den Kontakt mit der Mutter zu suchen, damit sie sich gesehen fühlt. Ne? Also dieser soziale Aspekt. Und sie immer wieder gefragt, Mama, was soll ich machen? Ne? Und dieses Rat geben hat tatsächlich dazu geführt, dass die Mutter, ja, als sich gesehen gefühlt hat, da ein Bedürfnis befriedigt wurde. Und im nächsten Schritt war es dann plötzlich wieder möglich, inhaltlich sie da rauszulösen. Etwas, was vorher überhaupt nicht denkbar war. Das heißt, so etwas kann ein Türöffner sein, muss es nicht, aber ich würde es zumindest mal ausprobieren.
Ganz wichtige Aspekte, danke. Wenn du jetzt die letzten Minuten, die wir gesprochen haben, nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt, welche Überschrift würdest du unserem Gespräch geben?
Nicht aufgeben.
Nicht aufgeben. Es gibt Wege, im Gespräch zu bleiben, in der Verbindung zu bleiben. Das ist nicht einfach, aber du hast viele gute Tipps mitgegeben und wahrscheinlich finden wir noch mehr Tipps in deinen Büchern. Und dabei, das bis bei mir so hängen geblieben ist, auch es ist wie immer super essentiell, bei dir selbst zu bleiben und zu gucken, wie weit bist du auch bereit zu gehen, wie viel Kraft hast du auch dafür. Du hast nochmal so schön daran erinnert, es ist viel, wenn du eine gute Frage gestellt hast. Es ist viel, wenn du vielleicht einen Impuls mitgegeben hast, der zum Nachdenken anregt. Das ist ein langer Prozess, jemanden vielleicht rauszuholen aus so einer Bubble, wenn der da erstmal drin ist, weil er vielleicht schon Monate oder vielleicht noch länger sich mit diesen Themen auseinandergesetzt hat. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass du sagst, ja, es gibt schon Korrelationen zwischen Dingen, die Menschen mitbringen, die sie dann anfälliger machen für Verschwörungserzählungen. Also diese Sehnsucht nach Einzigartigkeit, nach sich verstanden fühlen, nach sich gesehen fühlen, was ja absolut menschlich ist und wo man vielleicht auch nochmal mit mehr Empathie dann jemandem begegnen kann, der natürlich eine komplett konträre Meinung zu der eigenen vertritt. Aber wenn man sich bewusst macht, hey, guck mal, da kommt er wahrscheinlich her, vielleicht, wahrscheinlich, kann das in meinen Augen einfach nochmal so die innere Haltung ein bisschen verändern. Wir haben auch darüber gesprochen, was eine Verschwörungsmythos überhaupt ist. Also du hast davon gesprochen, dass es immer ein ganz klares Feindbild gibt, dass es so ein Schwarz-Weiß-Denken gibt und dass es jemanden gibt, der übermächtig ist, der das Ganze kontrolliert. Ergänzt gern, was ich vergessen habe. Du bist die Expertin. Und ja, ich will einfach an der Stelle nochmal Danke sagen für dein ganzes Wissen, was du mit uns geteilt hast und für deine so wichtige Arbeit, die du da machst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wo kann man dich denn finden, Katharina, wenn man noch mehr von dir erfahren will?
Ach, auf X kann man mich nicht mehr finden, weil ich Elon Musk nicht so gut finde. Aber man kann mich tatsächlich bei Insta finden, auf Blue Sky finden. Mein Handle ist da Katascha oder einfach Katharina Nokun eingeben. Ansonsten habe ich einen Podcast, der heißt Denkangebot. Da spreche ich immer mit inspirierenden Menschen, auch sehr viel über Politik. Und ja, ansonsten gibt es da so ein paar Bücher. Und die findet ihr in jeder sortierten Buchhandlung, allen voran Fake Facts und True Facts.
Super, vielen Dank. Ja, schön, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.